Also, die Gemeinde Jesus, was ist das? Ist da, wo Gott in dieser Zeit, in diesem Zeitalter am Wirken ist, durch seinen Leib. Und das stellen wir fest, wenn wir Apostelgeschichte lesen, wie das Brennpunkt ist, wie, wo Gott wirkt und wo die Gläubigen von Gott gebraucht werden und wo wir auch lernen werden, wo wir gestärkt werden als Gemeinde, als Glieder im Leib und wo auch natürlich Ungläubigen von Jesus hören werden. Also wir denken an Jesus, er sitzt zum Rechten des Vaters, man denkt, er ist weit weg, aber wie ist er heute am Wirken? Durch seinen Leib. Wir sind seine Hände und Füße. Und Kapitel 6 von Apostelgeschichte war eigentlich ein Schlüsselsteller für uns als Gemeinde. Und ich möchte nur als kurz erwähnen, weil einige letzte Woche nicht da waren. Vielen Dank. Apostelgeschichte 6, die erste sieben Verse geht darum, wie Diakone ausgewählt werden. Und an dieser Stelle haben wir festgestellt, die Aposteln, die leitende Gemeinde, waren nicht die, die das Problem gelöst hatten mit den Witwen, weil die Witwen übersehen wurden, sondern die Aposteln haben die ganze Menge die Aufgabe gegeben. Und das ist, wie die Gemeinde funktioniert, wenn jeder Christ hat den Heiligen Geist, dass wir gemeinsam als Gemeindeglieder dann auch Probleme lösen. Man denkt, ja, wenn man 12 Apostel hat, also dann hat man schon jemand, der alles erledigen konnte. Aber nein, sie haben gesagt, ihr seid auch jung im Glauben, also einige waren jung im Glauben, Neubekehrten. Ihr müsst zusammen dann entscheiden, welche dann die Diakone sein sollen. Er hat denen auch diese Bedingung gegeben, dass die Diakone guten Zeugnis sein sollten. Guten Zeugnis nach außen. Dass sie bekannt sind für ihre gute Einstellung, für ihre geistliche Einstellung, dass sie wie Jesus leben. Guten Zeugnis, voll Geist und Wahrheit. Voll Geist bedeutet, dass wir vom Geist Gottes leiten lassen. Dass wir nicht von unserem eigenen Gedanken steuern lassen, sondern wir voll Geist, von Geist Gottes sind und in ihm wandeln und volle seine Weisheit. Und dass diese Aufgaben erfüllen sollen. Und so hat die Gemeinde 7 Männer ausgesucht. Sie waren auch einig, scheinbar, diese 7 Männer, die das machen sollen. Und die erste von diesem, man kann sie alle nennen, Stephanus und Philippus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Okay? Und die ersten 2 sind die, die wir vieles mehr davon wissen. Die anderen 5 eher weniger. Stephanus und Philippus. Philippus kommt später in Kapitel 8, wird er dann erwähnt als Evangelist auch, aber er ist einer der Diakone. Nur man denkt, okay, Diakone, sie den Tischen bedienen. Das ist dann praktischer Dienst, machen sie gar nichts anderes. Aber dann ist der Stephanus hier, der voller Geist war und voller Gnade war und er war scheinbar auch ein begabter Wortverkündiger, Prediger. So sind wir zu unserer Stelle in Kapitel 6, Abvers 8, wo Stephanus jetzt im Mittelpunkt rückt und wir was von ihm lernen. Du hast diesen Stephanus, der erwähnt ist. Stephanus ist ein griechischer Name, das heißt, er war höchstwahrscheinlich Griecher, der zum Glauben gekommen ist, vielleicht ein griechischer Jude, weil es gibt viele Juden, die in Diaspora, so in griechische Bereiche waren, war er auch griechisch geprägt, denk wie Russlands Deutschen, sie sind Deutschen, aber sind von Russland, russische Bereich Kultur geprägt, so waren diese hellenistischen Juden von auch dem Hellenisten, von den Griechern geprägt. Das Wort Stephanus, ein griechisches Wort, und es bedeutet eine Krone. Okay? Und nicht nur eine Krone für einen König oder was, sondern gibt es eine andere Art von Krone. Denk an einen Olympiaspieler, der was gewinnt, und er bekommt eine, was? Was bekommt er? Siegeskrone, okay? Und hier ist Stephanus. Sein Name bedeutet Siegeskrone. schon ein besonderer Name. Und was wir von ihm lernen oder erfahren sofort in Vers 8, Stephanus aber war voller Gnade und Kraft. Stephanus, voller Gnade und Kraft. So bin ich auf diesem Wort verblieben. Und wir möchten heute erfahren, wie sieht es aus, wenn jemand voller Gnade lebt? Was bedeutet das überhaupt? Gnade ist Gottes unverdienten Gunst und Segen und das Reichtum, das unbegrenzte, unaufhörliche Segen von Gott, sein Reichtum. Und das ist jeden Christ alle zur Verfügung, also ganz zur Verfügung. Es ist nicht, dass Gott sagt, naja, er kriegt ein bisschen, er kriegt nur ein bisschen und dann Stephanus, er kriegt schon den ganzen Haufen. Okay? Wenn du Epheser 1 von Paulus liest, merkst du, wir haben, wenn du in Jesus bist, wenn du bekehrt bist, wir haben alle Segnungen in der Himmelswelt in Christus und zur Verfügung. Einer hat so gesagt, wir können so geistlich sein und so voller Gnade sein, wie wir sein wollen, wenn wir Gott in uns wirken lassen. Das fand ich wirklich ein prägender Satz. Wir denken, naja, er hat das und er hat diese Gaben, Dinge an Gaben oder Talente. Aber es geht nicht darum. Okay? Es geht nicht um natürliche Gaben, die eine oder die andere hat, mehr oder weniger. Es geht hier um Gottes Gnade, seine unverdienten Gunst. Und Stephanus war einer, der volle Gnade war. Er war bekannt dafür. Gott hat es auch ihm zur Verfügung und er hat voll in seine Gnade gelebt. Wie sieht so ein Mensch aus, der so von Gottes Gnade geprägt ist? Sein Leben, sein Charakter, seine Reaktionen, seine Einstellung werden voll von Gottes reichen Segen beeinflusst und geändert. Und ich möchte sagen, es ist jeden von uns zur Verfügung, wenn wir Jesus haben. Wir wollen heute Stephanus nicht auf einen Podest stellen und sagen, der Stephanus wie ein großes Standbild, den man sieht in der Stadt von einem großen Krieger. Er war besonders. Nee, es ist jeden Christ möglich, jede nach seinem Art, wie Gott dich geschaffen hat, dass wir volle Gnade sind und dass wir heute ermutigt werden, statt weggeschoben werden, sondern ermutigt werden und von diesem Bruder lernen. Ein Mann, der volle Gnade, gibt dann drei Eigenschaften. Okay? Wenn er Notizen nimmt, was ich auch empfehle. Es gibt drei Dinge, die wir von ihm lernen. Ups, habe das vergessen einzubringen. Dann gibt es dann nur von vorne. Also, es gibt drei Eigenschaften von einem Mann, der voller Gnade ist. Die erste ist, er wird leben, wie Jesus lebt. Er wird leben, wie Jesus lebt. Schau in Vers 8. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Was Ähnliches wird über Jesus in Kapitel 2, Vers 22 gesagt. Kapitel 2, Vers 22. Er sagt von Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat. Diese Kraft hat Jesus gezeigt. Und das ist etwas, wo Stephanus, wie Jesus lebt. Er lebt wie Jesus. Und so hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, die Stelle, die ich früher erwähnt hatte, ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, wo er nach Himmel gefahren ist, in den Himmel gefahren ist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft, die hier erwähnt ist, diesem griechischen Wort Dunamé, ist genau das gleiche, was bei Stephanus zu finden war. Volle Gnade und Kraft. Die Kraft des Geistes hat dem Herrn Jesus bekräftigt und das gleiche Kraft ist uns zur Verfügung. Nun, er hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk getan. Große Zeichen war für den Juden etwas so Zeichen von wie Messias, okay? Das Zeichen, dass er Messias war, als Jesus hier war, auf der Erde war. Wir müssen klar feststellen, wenn wir in der Apostelgeschichte sind, wir sind in einer Übergangszeit. Die Zeit, als Jesus auf die Erde war, hat die ganze Welt, die ganze Geschichte tatsächlich geändert. Ist Jesus, der ewige Sohn, die zweite Person der Gottheit, ist unter uns gekommen, ist Mensch geworden. Und er hat gelebt, ist gestorben, ist auferstanden, ist in den Himmel gefahren. Und dann hat er seine Jünger den Geist Gottes gegeben. Alle die Gläubigen haben den Geist Gottes bekommen. Und der Gemeindezeitalter fängt an. Und was du feststellst, ist, dass diese Zeit war eine besondere Zeit mit Zeichen und Wundern. In Apostelgeschichte Kapitel 2 spricht er davon, dass Zeichen und Wundern getan wurden als Bestätigung, dass die Aposteln von Gott, von Jesus waren. Und das war eine wichtige Zeit, dass diese Wundern und große Zeichen geschehen sind. Und das heißt, die Aposteln hatten eine besondere Stellung gehabt, dass diese Zeichen und Wundern zu tun. Aber was du feststellst, selbst in der Kirchengeschichte, die Zeichen und Wundern haben in dem Form aufgehört mit den Jüngern, mit den Aposteln, als sie gestorben sind. Okay? Und das heißt, es ist ungesund als Gemeinde, wenn wir heutzutage denken, ja, wir müssen die gleichen Wundern tun wie in der Apostelgeschichte. Nein. Und Tatsache ist, es gab Hunderte, sogar tausende Jahre in der biblischen Zeitalter, wo keine Wunder geschehen sind. Okay? Auch wo Menschen geistlich unterwegs mit dem Herrn waren, aber Gott war in dieser Zeit nicht am Wirken durch Zeichen und Wunder. Nun, pass auf, es wird eine Zeit geben, wenn das wieder stattfindet, nach dem Gemeindezeitalter. Okay? In der Trübsalzeit wird es viele Wunder wie ihnen geschehen, von Gläubigen. Aber in dieser Zeit nicht. Aber am Anfang war das so. Stephanus auch. Auch, es gibt, wie gesagt, die Aposteln haben am meisten gemacht, aber hier Stephanus hat auch Wundern und Zeichen getan, hier in der Frühzeit, in der Frühe, bei der Entstehung der Gemeinde. So, wie sieht es aus, wenn jemand voller Gnade ist? Er wird leben, wie Jesus lebt. Er wird auch Christi Weisheit haben, Vers 10. Er hat gestritten mit diesem aus der Synagoge der Libertiner. Das war scheinbar Juden, waren höchstwahrscheinlich Sklaven, die befreit wurden. Und sie waren gemeinsam in dieser Synagoge in Jerusalem. Und sie haben mit Stephanus gestritten. Und waren die ersten dieser Hellenisten, die Stephanus aus Griechen auch überliefert hatten. Und stell dir vor, also sicher hat er einige von diesem auch gekannt, persönlich, höchstwahrscheinlich. Ja, es sagt nicht, aber ist schwer zu sagen, wenn Stephanus in Jerusalem lebte. Er Hellenist war zum Glauben gekommen, dass er nicht einiges von diesem irgendwie Kontakt hatten aus Griechen. Aber als sie mit ihm geredet hatten und versucht, ihn fertig zu machen und ihn bloßzustellen, sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Er war voller Weisheit in seinem Handelswesen, wie er geredet hat. Sicher ist das ähnlich, wie Paulus in Epheser 1 spricht. In Epheser 1, Vers 17, Paulus hat für die Gemeinde in Ephesus gebetet. Und so hat er gesagt in Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, Epheser 1, 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wir brauchen, liebe Geschwister, Weisheit in unserem Handeln. Und sicher, wenn jemand mit uns streitsüchtig ist. Und über die Wahrheit so streiten will. Wir brauchen wirklich seine Weisheit und Einsicht, was zu sagen, wie zu reden, wann still zu bleiben. Und nicht selber streitsüchtig zu werden. Und im gleichen falschen Art und Weise, die vom Fleisch ist, nicht vom Geist, zu handeln. Stephanus war voller Weisheit, wie er geredet hat. Aber drittens, wenn wir so leben für den Herrn, wenn du den Geist, den Frucht des Geistes in deinem Leben zeigst, wenn du mit Weisheit handelst, du denkst, okay, dann wird alles funktionieren. Nicht immer. Es wird auch Ablehnung trotzdem stattfinden. Wir werden auch abgelehnt, wie Jesus abgelehnt wurde. Wir sollen das nicht besser erwarten aus unserem Herrn. Er sagte, der Knecht ist nicht besser aus seinem Herrn. Wenn sie mich verfolgen, werden sie euch auch verfolgen. Okay? Das heißt, Jesus hat Spitze gemacht, er hat kein falsches Wort, keine falsche Einstellung gehabt, alles perfekt. Trotzdem lief es für ihn auch schlecht und sie haben ihn abgelehnt. Das heißt, du bist in guter Gesellschaft, wenn du abgelehnt von jemand wirst. Und wenn du es hier liest, du merkst, als Walter das vorgelesen hat, du spürst hier den Tod. Okay? Es ist in der Luft. Okay? Sie sind blutdürstig, blutrünstig. Sie wollten Blut haben. Und das ist genau wie mit Jesus gehandelt wurde. So ging es denen. Es sagt in Vers 12, sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten. Also sie haben selbst den Hohen Rat gegen ihn gebracht. Und sie fielen über ihn her, rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Die stellten falschen Zeugen auf. Okay, sie lügen gegen ihn. Sie sagen falsche Sachen über ihn nur oder Halbwahrheiten. Aber mit dem ganzen Ablehnung sehen wir Gottes Gnade so sichtbar. Vers 15. Alle, die im Hohen Rat saßen, vielleicht im gleichen Ort, wo Jesus auch vor dem Hohen Rat verurteilt wurde, sie schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Okay. Wie ein Engels Angesicht. Ich habe immer gedacht, okay, es hat gestrahlt, okay. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Es war eher wie ein Engel in dem Sinn, so ruhig, so standhaft, so voller Frieden, so souverän in seiner Haltung, dass selbst im Gesicht des Todes er ruhig war, hat ihm gar nichts beunruhigt. Liebe Geschwister, das können Menschen von sich aus nicht machen. Das schaffst du nicht, das schaffe ich nicht, wenn wir so bedroht werden. Aber Gottes Gnade ist uns zur Verfügung. Und nicht nur, ja, 10 Minuten vor der Verhandlung. Okay? Natürlich, das wird schwerer. Gott ist so gnädig, er hilft uns sowieso. Okay? Keiner von uns ist vollkommen. Stephanus war auch nicht vollkommen. Okay? Er war auch Sünder. Wir wissen das, das haben wir gelernt, oder? Alle haben gesündigt. Gehört Stephanus, Siegeskrone auch dazu, oder? Aber voller Gnade hat er mit dem Herrn gewandelt. Er hat geübt in seiner Haltung, wie er gelebt hat, immer dem Herrn zu fragen, immer zum Herrn zu gucken, nicht in den Menschenfurcht zu leben, dem Herrn im Mittelpunkt zu haben. Der Herr war ihm so groß. Und Gott hat ihm reichlich großartig gebraucht. So sind wir, wenn wir im Herrn wandeln, dass wir wie unserem Herrn Jesus leben. Zweitens, wenn wir voller Gottes Gnade sind, Kapitel 7, Verse 1 bis 53, die ganze Stelle, die ganze Predigt, werden wir reden, wie Jesus redete. Werden wir reden, wie Jesus redete. Wie gesagt, wir sind seine Hände und Füße. Wir sind seine Zunge, der auf der Erde wohnt, der auf der Erde wirkt. Wir sind seine Zeugen, die weiterzählen, was Jesus für uns getan hat. Und so ist jeder, der voller Gnade ist, wird reden, wie Jesus redete. Wenn du diese Predigt liest, merkst du schnell, Stephanus' Antwort an diesen bösen Menschen war keine Verteidigung, okay, dass er nur an sich gedacht hat, was für ihn, okay, ja, nee, hab nicht gemacht, war nicht, absolut nicht. Es ging nicht um ihn, um sein Wohlergehen, um seinen Namen, sein Ansehen. Es ging um den Herrn und seine Sachen. Und so redet er ganz klar. Und wenn wir das lesen, also ich kann dir empfehlen, das auch vielleicht heute Nachmittag, diese Predigt zu lesen. Erst denkt man, er hat so auf seine eigene Schiene gedacht. Er hat gar nicht die Frage beantwortet. Müssen aber verstehen, die Juden haben eine andere Denkweise gehabt, wie sie Dinge angehen. Und so fängt er, das war üblich für sie, so anzufangen mit der ganzen Geschichte von Israel. Das war nicht außergewöhnlich. Aber damit möchte ich ein paar Gedanken geben, dass ihr versteht, was hier los war. Seine Predigt ging gegen den aktuellen Judaismus, gegen die falsche Darstellung von der Anbetung von dem Gott des Alten Testaments. Und es gab damals eine sehr populäre Einstellung, religiöse Einstellung unter den Juden. Und es war purer Nationalismus und es war auch gegen Jesus. Und es gab drei Säulen von diesem Judaismus. Okay? Wenn ihr zuhört, das wird Sinn machen für die ganze Predigt von Stephanus. Vielleicht macht keinen Sinn meine Predigt, aber von Stephanus zumindest. Okay? Es gab drei Säulen. Die erste ist das Land, zweitens das Gesetz und drittens den Tempel. Und diese drei, also das Land, hat Gott denen gegeben. So gute Sache. Das Gesetz sowieso, es kommt von Gott. Den Tempel hat Gott auch gesagt, sollt ihr bauen. Das Problem ist, wie sie damit umgegangen sind. Gott hat sich sein Volk geoffenbart. Er hat das Land gegeben, das Gesetz gegeben, den Tempel. Aber immer wieder und so raffiniert, geschickt, zehrt er die Geschichte von Israel und erzählt es da, wie es wirklich war. Gott hat sich geoffenbart. Wir haben das Volk Gottes rebelliert. Gott hat gesprochen, wir haben ihm abgelehnt. Das ist die ganze Geschichte von Israel im Alten Testament bis zu dem heutigen Tag. Und damit sieht man umso mehr Gottes Gnade und sein Werk. Aber diese drei heilige Kühe, könnte man sagen, das Land, Gesetz und Tempel, sind die drei Punkte von der Predigt. Kapitel 7, Verse 2 bis 36 geht um das Land, die Gott gegeben hat. Zweitens das Gesetz, Vers 37 bis 47 mit Mose, der das Gesetzgeber war, als Mittler des Gesetzes. Und drittens dem Tempel, wo Walter auch ein Teil davon gelesen hat. Gott wohnt nicht in solchen Tempeln, jetzt mit Händen gemacht sind. Und so hat er auch zitiert, Jesaja 66, der Herr ist der Himmel ist mein Thron, die Erde, der Schemel meine Füße. Wo wäre dann denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hände dies alles gemacht. Das Problem war, dass sie diese Sachen vergötzt hatten. Das Land hatten sie vergötzt. Das Gesetz war durch Werke, dann werden wir Gott wohlgefallen. Und wir haben dem Tempel, das es bestätigt, dass Gott bei uns ist und dass alles funktionieren wird. Und so ist es, dass das Volk Israel, und es wird eine Anwendung für uns geben, auch die nicht Juden sind. dass sie sich zurücklehnen haben. Wir haben das. Ist alles gut. Und nicht festgestellt, sie haben eine geistliche Verantwortung, das anzunehmen, zu glauben und sich Gott in seine Person zu unterordnen, ihm zu folgen und nicht nur durch ihre eigene Leistung, nicht nur das Land zu vergötzen für sich und nicht denken, den Tempel, solange wir das haben, alles gut. Gott ist bei uns. Wie ist es manchmal bei uns? Denken wir manchmal, dass wir auch Gottes Segen im Leben automatisch bekommen und haben? Man denkt, ja, ich bin Christ, dann wird Gott mich einfach segnen. Wenn etwas gut läuft, behaupten wir, ja, habe das ein bisschen was geleistet dabei. Hey, ich habe nicht ganz schlecht gemacht. Vielleicht Gottes Wort wie das Gesetz. Wir haben Gottes Wort zwar, wir finden es schön und wichtig, vielleicht lesen wir das sogar, aber wir sind nicht bereit, uns unter Gottes Wort zu stellen, unter seine Befehle. Und so sind wir genau wie das Volk Israel, wenn er sagt zu diesem, die gegen ihn gesprochen hatten, in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. So können wir auch als Gottes Kinder wirklich Gottes Segen verpassen in unserem Alltag. Wir können schwach bleiben. Wir können wirklich, sagen wir mal, im geistigen Sinn in Unreife stehen bleiben, nicht mit dem Herrn gehen, weil wir halsstarrig sind gegen sein Wort. Und dass wir das feststellen, das ist das Wichtigste. Wenn wir sagen, nee, bin ich nicht, dann natürlich sind wir wieder halsstarrig, okay? Sagen, nee, also wenn ich merke in mir eine Härte, okay, halsstarrig, okay, es wird hier starr, dem Hals, okay? Also sind wir Menschen, oder? Und wenn jemand uns sagt, so soll es gehen, hier ist richtig, so soll es lang gehen, okay, wirken wir dagegen. Liebe Geschwister, wir werden dann, auch wenn wir Gottes Kinder sind, auch wenn wir bekehrt sind, werden wir dann nicht vorwärts gehen können, weil wir nicht mit dem Herrn gehen. Es ist nicht, dass Gott wie Israel sagt, ja, okay, ist dein Volk, dann sowieso wird alles laufen. Ihr seid meine Kinder. Okay. Gott bleibt treu, aber er ist nicht da, um uns da zu helfen, okay? Wir sind da, um ihm zu dienen, um ihn anzubeten. Und wir machen das schnell umgekehrt, dass Gott dann für uns da ist. Und wir leben in einer Zeit, wo Christentum auch so ist. Schön, dass Jesus da ist für mich. Jesus, mein Freund, mein Kumpel, wenn es mir passt, schön. Puh, aber wenn er gegen meine Haltung redet, wenn er sagt, dass mein Weg falsch ist und sündhaft ist, naja, dann nehme ich Abstand. Okay. Dann das gleiche Problem. Auch wenn wir nicht jemand steinigen würde, okay, dass Gottes Wort nicht ankommt und sind wir leben nicht voller Gnade. Vielleicht denken wir, ja, Mitglied einer Gemeinde zu sein, ist schon gut genug, oder? Dann habe ich das, so wie dem Tempel. Nee, leben wir voller Gnade. Bin ich bereit, dem Herrn zu sagen, was du sagst, ist mir wichtig. Nicht ich im Mittelpunkt, sondern Jesus, du entscheidest, du machst das. Bin ich bereit, Gottes Wort zu folgen, voller Gnade zu sein? Vielleicht bist du hier und du bist nicht sicher, dass du Gottes Kind bist, dass du Christ bist. Der erste Befehl für dich ist, glaub an den Herrn Jesus Christus. Nimm ihn an aus deinem Herrn und Heiland. Lass ihn deinen Weg leiten. Und sei nicht halsstarrig wie diese, die ungläubig waren. Und ablehnend, und Gott ablehnend. Gott bietet sein Heil kostenlos an. Aber du musst persönlich entscheiden für Jesus. Und nicht dafür zu entscheiden, Jesus anzunehmen, ist gegen ihn zu entscheiden. So zum Schluss. Jemand, der voller Gnade ist, lebt wie ein Christ, redet wie Jesus und drittens, er stirbt, auch wie Jesus gestorben ist. Diesem Stephanus war bereit, alles für Jesus aufzuopfern. Diese Menschen, so respektierte, ehrwürdige Adligen, sind auf einmal wie Tiere und ergriffen ihn und haben ihn gesteinigt. Keine leichte Sache war das zu machen. Sie sind voll verschwitzt, voll körperlich angespannt, um das zu schaffen, so einen Mann zu töten mit Steine. Aber das haben sie geschafft in ihrer Hass gegen Gott. Und das Schöne ist, wenn wir sterben in dem Herrn, wenn wir als Christen volle Gnade für ihn sterben. Jesus Christus ist nicht nur dabei, sondern wir sind von ihm begrüßt im Himmel. Der Stephanus steht da und als sie ihn töten, in seiner letzten Atemzüge, er sagte, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Die Bibel sagt, in jeder anderen Stelle über Jesus, er sitzt zur Rechten des Vaters. Aber als Stephanus getötet wurde, steht Jesus auf von dem Thron. Das ist mein Kind. Er hat voll und ganz für mich gelebt. Komm her. Komm her. Jesus stand zu seinem Kind. Wenn wir zu Jesus stehen, steht er auch zu uns. Ich möchte uns fragen, denk an deine Woche. Jeder für sich, denk nicht am anderen. Ich habe auch, es ist brutal für mich, okay, diesen Predigt, das, jede Predigt so, ich kriege das volle Kanne. Okay, ist wirklich, ich brauche es genauso viel. Denk an dich, hast du diese Woche volle Gnade gelebt? Oder hast du versucht, deine Woche in eigener Kraft zu tun? Ich kann sagen, das klingt einfach, aber das ist mit dem Herrn im Alltag zu wandern, persönlich mit ihm zu gehen, nicht nur irgendwie Stoff vom Himmel zu bekommen, Saft, Gnadesaft, okay? Es ist nicht, es ist eine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Mit dem Herrn zu sagen, Herr, es ist ein neuer Tag beginnt, ich brauche deine Gnade heute. Das Leben, mein Tag gehört mir nicht. Lass mich zu deiner Ehre leben und zu mir sterben. Muss nicht durch Steine gestorben sein, okay? Sondern zu mir sterben und zu deinem Gedanken lebendig sein und für dich leben und volle Gnade für ihn leben. Und er wird uns ansprechen. Er wird uns sagen, ja, okay, dass wir aber mit hellhörig sein. Was sagt er? Das Nein zu sagen, das Ja zu sagen, das ihm gehorsam zu sein und ihm zu folgen und volle Gnade ihm zur Verfügung zu stellen. Jemand, der volle Gnade lebt, wird wie Christus leben, wird wie Christus reden und wird wie Christus auch sterben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du so viel Gnade gibst durch dein Leben, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung. Du gibst uns Kraft für dich zu leben. O Herr, lass uns von Stephanus ermutigt sein, ermuntert sein, aufgemuntert, für dich zu leben. und ermutigt sein, dass du bei uns bist. Und gib uns lehrbare, weiche Herzen, das zu sagen, das zu leben, was du uns sagst, und dir zu folgen und in Gehorsam. O Herr, lass uns das lernen. Amen.